Okay, also. Jetzt haben wir irgendwie so ein Rauschen drin. Ich weiß auch nicht. Vielleicht sind es meine Schwingungen. Der Regen. Also heute Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Schön, auch diejenigen zu sehen, die im Livestream dabei sind. Und freue mich, dass ihr da seid. Ich möchte euch frohe Kunde verkündigen. Nämlich, das neue Jahr hat begonnen. Ist nichts Neues. Nein, wir durften bei der Weihnachtskollekte sage und schreibe wieder 2.576,30 Euro zusammenlegen. Das ist spitze. Und wir hoffen damit, viel Gutes in Südafrika zu tun, bei den Kindern dort. Vielen Dank euch allen, die ihr hier seid und mitgeteilt habt. Und vielen Dank an alle, die nicht da sind, aber genauso mitgeteilt haben. Bezüglich unserem Gast hier wollte ich noch beten. Vater, du weißt, dass wir hier Rassismus in jedweder Form nicht haben möchten. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen leicht machst, unsere Herzen freundlich machst und da, wo sich irgendwelche fremden, feindlichen oder unwohlen Gedanken in uns breit machen wollen, da bitte ich dich darum, dass du uns frei machst davon und dass du uns hilfst, einander in der Weise anzunehmen, wie wir sind, wer wir sind. Ich danke dir für den Reichtum dieser Welt, der Völker dieser Welt, ihre Unterschiedlichkeiten. Und ich danke dir, dass du alle diese Völker in dein Reich hineinbringen möchtest. Dass kein Stamm, keine Sprache, keine Ethnie, keine Sippe irgendwie nicht in deinem Reich vertreten wäre. Danke, Jesus, dass du wiederkommen wirst, erst wiederkommen wirst, wenn auch die letzte Sprache, das letzte Volk dein Evangelium gehört haben wird. Und wir bitten dich darum, dass du uns hilfst dabei, dein Evangelium weiterzutragen, auch mit unseren Möglichkeiten, dass du bald wiederkommen kannst. Amen. Ich habe letzten Sonntag letztendlich über das Thema Gott tut Neues gepredigt. Wer es nicht gehört hat, ich empfehle es nochmal anzuhören. Nächsten Sonntag werden wir, David hat es schon angekündigt, darüber hören, über neue Einheit im Rahmen dieser Kurzserie Neuanfänge. Und was gehört da dazwischen? Unser heutiges Thema, neue Beziehungen. Als wir uns mit dem Thema befasst haben oder uns Gedanken gemacht haben über Predigtthemen, da war in diesem Zusammenhang neue Beziehungen das Thema Versöhnung und Vergebung mit drin. Also wir werden uns heute nicht über das ganze Thema Beziehungspflege und was man alles falsch und richtig und sonst wie machen kann. Wir werden auch nicht uns über Ehebeziehungen in speziellen Gedanken machen. Wir werden uns über die Frage Gedanken machen, wie denn bei Beziehungen, die gestört, kaputt etc. sind, wie es da zu erneuerten Beziehungen kommen kann. Und als ich mir überlegt habe, welcher Ort in der Bibel am ehesten über sowas redet, da ist mir eine Stelle eingefallen. Und diese eine Stelle, die ist wahrscheinlich so oft gepredigt worden, wie keine andere Stelle aus dem Neuen Testament oder überhaupt aus der Bibel. Diese Stelle ist bekannt unter dem Titel der verlorene Sohn. Und wir wissen, es wird viel diskutiert, dass da ja eigentlich zwei Söhne waren, die beide gleichermaßen verloren waren. Aber heute kümmern wir uns nur oder hauptsächlich um die zwei Hauptfiguren. Den jüngeren Sohn und den Vater. Und die Frage ist, was ist da eigentlich Sache? Um was geht's? Ich erzähle kurz die Geschichte für diejenigen, die sie nicht mehr ganz so präsent haben. Das ist also der jüngere Sohn. Der entschließt sich, sich selbst der Nächste zu sein. Er geht hin und fordert von seinem noch lebenden Vater die Hälfte des Besitzes, der ihm dermaleinst, wenn dann der Vater gestorben sein würde, ihm gehören sollte. Der Vater geht hin, gibt beiden Söhnen ihre Hälfte, ohne mit der Wimper zu zucken. Der Jüngere braucht geraume Zeit, bis er all das, was ihm der Vater gegeben hat, versilbert hat, also flüssig gemacht hat, dass er es wegtragen kann, und geht dann möglichst weit weg vom Vater, in ein fernes Land. Nachdem er seinen Besitz mit beiden Händen aus dem Fenster rausgeschmissen hat, ist er bettelarm. In der Fremde hat er Bekanntschaft gemacht, aber diese Bekanntschaft, die kennt keine Freundschaft und keine Gnade. Er hängt sich auf Gedeih und Verderb an eine solche Bekanntschaft und der schickt ihn aufs Feld, um Schweine zu hüten. Möglicherweise war er nicht nur bettelarm, sondern inzwischen durch die Wirtschaftskrise hochverschuldet und musste seine Schulden abarbeiten. Darauf deutet die folgende, das Übersetzungsgerät ist unten in dem Schublädle an der Seite. Genau. I'm sorry guys, you didn't get it so far. I hope it works now. Also möglicherweise war er nicht nur bettelarm, sondern durch die inzwischen eingetretene Wirtschaftskrise, die Bibel nennt es Hungersnot, war er wahrscheinlich nicht nur bettelarm, sondern hochverschuldet. Darauf deuten die folgenden Fakten hin. Bei den Schweinen will er nämlich vom Schweinefutter essen. Und in der Bibel heißt es so, oder es ist so übersetzt, man gab ihm davon nichts. Wenn er bei den Schweinen war, hätte er einfach nehmen können von dem Futter, was er den Schweinen gibt. Hätte er ja eigentlich für sich was nehmen können. Es war das Futter, was aus dem Johannesbrotbaum von den Früchten hergestellt wurde, war auch genießbar für Menschen. Also es war nicht ungenießbar, aber es war halt, das haben die armen Leute gegessen, die ganz Armen. Aber es ist viel schlimmer, dass ihm niemand gab. Nein, man erlaubte es ihm nicht. Der griechische Text sagt, man erlaubte es ihm nicht. Ja, der sollte arbeiten und trotzdem nichts essen können. Das deutet auf seine Verschuldung hin. Er musste für seine Schulden arbeiten. Er durfte noch nicht mal für sein eigenes Essen arbeiten. Er war schlimmer dran als die Schweine. Es wird ihm bewusst, in welcher elenden Lage er ist. Er vergleicht seine Situation mit der Situation der anderen Knechte und er denkt auch an die Knechte seines Vaters. Und dann denkt er, hey, die Knechte meines Vaters haben es viel besser als ich hier. Ich gehe zurück. Ich will nur ein Knecht bei meinem Vater sein. Das reicht mir. Ich werde meinen Vater um Verzeihung bitten, denn ich habe mich total an ihm versündigt. Ich habe ihn mit Füßen getreten. Ich habe den Staub meines Zuhauses von meinen Füßen geschüttelt. So sehr habe ich es verachtet. Und ich werde ihn bitten, mir einen Platz unter seinen Knechten zu geben. Das sind so die Gedanken, die diesem Mann kommen. Und genau das tut er. Wir wissen nicht, wie er aus seiner schlimmen Lage, aus seiner Verschuldung herausgekommen ist. Auf jeden Fall, es gelingt ihm, sich nach Hause aufzumachen. Er kommt zum Vater. Und der läuft ihm entgegen und nimmt ihn in den Arm. Der Sohn kann aber seine lange geübte Rede, und wahrscheinlich hat er sie lange meditiert auch, verinnerlicht, er kann sie wenigstens zu zwei Dritteln sagen. Denn der Vater handelt sofort und gibt seinen Knechten Anweisungen in Bezug auf den Sohn, um diesen zu versorgen. Soweit mal dieses Gleichnis, diese Geschichte. In der Grundstruktur geht es um Folgendes. Sünde, Erinnerung, Zerbruch, Umkehr, Bereinigung, Vergebung. Und über diese 6 Punkte werde ich heute mit euch nachdenken. Sünde. Beziehungen, die zerbrechen, haben immer mit Sünde zu tun, weil es mit Verletzung zu tun hat. Und Verletzung bedeutet in irgendeiner Form immer auch Sünde. Da gibt es den, der sündigt und den, der an dem Sünde geschieht. Meistens sind sogar beide involviert. Der Sohn zerbricht eine Beziehung. Wahrscheinlich war diese Beziehung schon angeknackst. Warum, wissen wir nicht. Wie zerbricht diese Beziehung? Er sagt, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt oder mir zusteht. Das ist, wie es abgelaufen ist. Aber woran zerbricht diese Beziehung? Sie zerbricht an mir. Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, der mir zusteht. Hat dieser junge Mann irgendetwas dafür getan, dass ihm etwas zusteht? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Hat er ein Recht darauf? Nun, je nach Rechtsverständnis hat er ein Recht darauf, wenn der Vater gestorben ist, auf sein Erbe, was ihm zusteht. Die Beziehung der ersten Menschen zu Gott zerbrach, als sie meinten, dass Gott ihnen etwas vorenthalten würde, worauf sie ein Recht haben. Dieses "Ich habe ein Recht darauf" oder die Meinung, ein Recht auf etwas zu haben, das kann Beziehungen zerstören. Beziehungen zerbrechen, wenn wir uns wichtiger nehmen als den anderen. Und ich würde sagen, wenn wir uns wichtiger nehmen als andere, als Gott, dann führt das immer zur Sünde. Denn wir stellen uns in den Mittelpunkt und wir dienen uns, dem Ego. Wenn wir uns über den anderen stellen, wenn wir uns von ihm abwenden, da wir uns nicht über ihn stellen können. Genau das geschieht bei dem verlorenen Sohn. Er geht so weit weg wie möglich. Man will den anderen nicht mehr sehen, geht ihm aus dem Weg. Im Fall von Adam und Eva war es zunächst so, dass sie sich vor Gott versteckten, als die Trennung eingetreten war durch ihre Übertretung, durch ihre Sünde. Da sie aber durch ihren Entschluss eben nicht nur gesündigt haben, sondern auch Sklaven der Sünde geworden sind, musste Gott sie aus dem Garten Eden entfernen, weil dort stand noch der Baum des ewigen Lebens. Und hätten sie von diesem Baum gegessen, dann wären sie in Ewigkeit unter der Knechtschaft der Sünde versklavt gewesen, ohne jemals die Chance zu haben, davon wegzukommen. Aber das Ergebnis war dasselbe. Sie waren von Gottes Angesicht getrennt. Egoismus zerstört Vertrauen und zerstört Beziehungen. Das kann klein anfangen, kann zu etwas Großem werden. Man will gesehen werden. Man will sein Tun wahrgenommen wissen. Seht, was ich gemacht habe. Man will für sein Tun anerkannt werden. Bin ich ein toller Kerl. Geht mir ja auch so. So, nach einer Predigt will man ja auch irgendwie Feedback kriegen oder so. Das ist tief in uns drin. Aber wenn wir im Zentrum stehen, dann hat diese Sünde den Effekt, dass sie den jungen Mann, zum Beispiel unseren jungen Mann, all dessen beraubt, was er hat. In unseren heutigen Begriffen könnte man sagen, so Klassiker, was so in fast jedem zweiten Fernsehfilm oder dritten, übertreiben wir nicht so, ein Klassiker oder bei Krimis. Da ist ein Seitensprung, die Ehe ist gebrochen, das Vertrauen verloren, die Ehe geschieden, die Kinder zerrissen zwischen den Eheleuten, das gemeinsame Haus verkauft, weil keiner es allein halten konnte, man fällt in Süchte, verliert die Arbeit und findet sich dann ganz unten. Ist nicht so? Und es ist ja nicht so, dass das nur in der Fiktion so ist. Wie viele Schicksale könnten wir erzählen, die ähnlich abgelaufen sind? Aber das Ende des Sohnes war der Anfang seiner Wiederherstellung. Deshalb kommen wir zum zweiten Punkt. Erinnerung. Oh, ich habe gar nicht. Nein. Dass sich erinnern beginnt mit dem zu sich kommen. Da heißt es, als er aber zu sich kam, sprach er. Er besann sich, er kam zu Sinnen, wo er vorher wie von Sinnen war. Es war, als würde er aus einem bösen Traum aufwachen oder aus einem tiefen Rausch und realisieren, was er eigentlich angestellt hat. Und dann, als er am Boden ist, erinnert er sich, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Es ist noch eine sehr materialistische Erinnerung. Ja, also den Knechten bei meinem Vater, denen geht es besser, die haben mehr Brot als ich, die haben überhaupt Brot, ich habe keins. Sehr materialistisch, aber er erinnert sich. Er erinnert sich an das, wie es mal war. Jede zerbrochene Beziehung war mal eine intakte Beziehung. Da war mal etwas, was einen verbunden hat. Da war mal etwas, was die Beziehung getragen hat. Da war mal etwas, was gut war. Da war mal etwas, wo Vertrauen war. Wenn wir das wieder sehen können, wenn wir wieder realisieren können, da war doch noch was. Wir hatten doch mal eine Beziehung, wir konnten mal miteinander reden. Wenn man sich an das erinnert, dann haben wir einen Anknüpfungspunkt. Dann kann es ja wieder so oder so ähnlich oder eben ganz anders neu werden. Aber das kommt nicht ohne Schritt 3, der Zerbruch. Der junge Mann muss die Folgen der Sünde voll auskosten. Seine Ich-Zentriertheit führt ihn dazu, dass er sich die Freundschaft anderer kaufen muss. Und als das Geld alle ist, hat er keine käuflichen Freunde mehr. Er hat keine Optionen mehr. Alles ist schiefgegangen. Er bekennt später: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Zu diesem Zerbruch musste es kommen und der junge Mann kann froh sein, dass es so weit kam. Wir denken, wie schlimm, dass es so weit kam. Aber eigentlich kann er froh sein, dass es so weit kam und er immer noch am Leben ist. Wenn uns Gott in einen inneren Zerbruch führt, dann ist das eigentlich ein Segen. Manchmal lässt Gott uns sehr weit abgleiten, wie es bei dem jungen Mann der Fall war. Erst im Zerbruch erkennt er, was er eigentlich in dieser Beziehung zum Vater hatte. Er hat sich vielleicht gesagt, nur ein Teil, nur ein schwacher Abglanz von dem, was ich mal hatte, würde mir genügen in dieser Situation, in der ich überhaupt nichts mehr habe. Ohne echten Zerbruch, ohne vollständiges Schuldeingeständnis vor sich selbst, wird es nichts mit der vollständigen Umkehr. Ohne das Eingeständnis der eigenen Schuld am Zerbruch von einer Beziehung wird es keine echte Umkehr geben. Es wird keine echte Sinnes-, Richtungs- und Verhaltensänderung geben. Und ohne Verhaltensänderung wird es auch zu keiner neuen oder erneuerten Beziehung kommen. Denn dann macht man mit dem alten Schlendrian gerade wieder weiter. Und es ist zum Scheitern verurteilt. Deshalb braucht es eine echte Umkehr. In eine Beziehung wiederherzustellen bedeutet, konkrete Schritte zu gehen. Es hat ihn einerseits nach Hause gezogen, davon bin ich überzeugt. Aber die Sehnsucht nach Hause wurde überlagert durch den Stolz, nicht nach Hause zu gehen, nicht zu bekennen, ich habe es total vermasselt. Deshalb ist er bei den Schweinen geendet, obwohl er vielleicht hätte schon früher, als sich's abgezeichnet hat, zurückgehen können. Es kommt also tatsächlich zur Umkehr. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Um Beziehungen wieder neu aufzunehmen zu können und den ersten Schritt zur Wiederherstellung zu machen, braucht es, dass wir unseren Stolz auf die Seite legen. Das ist vielleicht gemeint, wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das bedeutet sterben. Den Stolz auf die Seite legen bedeutet sterben. Und dann kleine, konkrete Schritte zu machen. Neulich habe ich mich von meiner Frau etwas abgebügelt gefühlt. Und ich war drauf und dran, mich verletzt zurückzuziehen. Und sie spüren zu lassen, dass sie mich verletzt und wütend gemacht hat. Aber ich wusste, dass das nichts bringt und dass es unseren restlichen Tag verdirbt. Und so habe ich mich überwunden und habe sie darauf angesprochen. Diese kleinen Schritte habe ich aus der Vergangenheit gelernt, wenn wir uns so richtig gezofft haben. Und erst mal ein paar Stunden Funkstille war. Und ich mich dann entschieden habe, okay, ich gehe hin, entschuldige mich. Ich weiß zwar, eigentlich, also wenn ich Schuld hatte, dann vielleicht 10%, wenn überhaupt. Aber ich habe das bisschen Schuld auf mich genommen und habe es bekannt. So war es aus meiner Warte. Aber es hat geholfen. Wir konnten wieder anfangen zu reden. Kommen wir zum fünften Punkt, Bereinigung. Wir kommen nicht drum herum, über unsere Schuld dem anderen gegenüber zu sprechen, ohne echtes, klares Schuldbekenntnis. Das habe ich falsch gemacht. Und es ist meine Schuld. Ich allein bin dafür verantwortlich. Ja, wir können ja Schuldeingeständnis machen. Ja, ich weiß, ich habe das falsch gemacht. Aber du bist. Das ist kein echtes Schuldeingeständnis. Wenn wir die Schuld nicht klar eingestehen, dann bekommen wir keine erneuerte Beziehung. Das ist wie wenn man auf einem Scherbenhaufen etwas aufbauen will. Und ich finde, so ein Glasscherbenhaufen, der ist so fast schon, der hat so viel in sich. Wenn du auf so einem Glasscherbenhaufen laufen willst, das ist glitschig. Ja, da fliegst du hin. Das ist höchst gefährlich. Man fliegt hin, man schneidet sich. Es ist, wenn man auf so etwas aufbauen will, das ist Selbstmord. Man kann auf bröseligem Scherbenhaufen keine Beziehung aufbauen. Da verletzt man sich an den Scherben neu, wenn man sich dann wieder anfängt, aneinander zu reiben. Und man wird sich wieder aneinander reiben. Das ist normal in Beziehungen. Die Scherben müssen ausgeräumt werden. Jakobus 5,16 lesen wir: Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich weiß, dass diese Stelle im Zusammenhang mit Heilung vorkommt in Jakobus Brief und dass es auch in diesem Kontext oft verwendet wird. Aber eine kaputte Beziehung, eine zerstörte Beziehung ist mindestens krank, wenn nicht schon tot. Das hat mit Heil und Heilung zu tun. Wenn wir Beziehungen erneuert, heil werden, sehen wollen, dann müssen wir einander unsere Schuld bekennen. Und es ist gut, wenn wir beide oder je nachdem, wie viele involviert sind, alle unsere Schuld erkennen und dann bekennen. Dann kann diese Beziehung wieder gesund werden. Aber nur, wenn der letzte und wichtigste Punkt auch kommt. Vergebung. Ohne Vergebung, ohne ausgesprochene und praktizierte Vergebung wird es keine erneuerte Beziehung geben. Da kann ich mich noch so lange bei meiner Frau entschuldigen, vor ihr zu Kreuze kriechen, auf dem Boden, unter dem Teppich oder sonst wie. Es wird nichts ändern, wenn sie nicht sagt, ich vergebe dir. Wie sieht diese Vergebung aus? Beide Hauptfiguren handeln nach dem Prinzip All In. Ja, es gibt ja so manche Spiele, da heißt dann All In. Und die machen das. Wie sah das aus? Vers 20b. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Vater hält nichts zurück von seinen Gefühlen und von dem, wer er ist. Der Vater kommt dem Sohn entgegen, aber der Sohn bleibt bei seinem Vorsatz. Jetzt umso mehr. Er war vielleicht in der Vergangenheit ein Hallodri gewesen, aber in dieser Situation war es mit Sicherheit nicht. Er hält so lange durch, wie es geht. Der Sohn sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Sohn macht deutlich, mein Verhalten ist unentschuldbar. Da gibt es keine Möglichkeit, es zu verzeihen. Die Konsequenz ist, mach mich zu einem Knecht. Aber das ist immer noch besser als das, woher ich komme. Ich finde das super, wie das läuft in diesem Gleichnis. Der Sohn lässt sich nicht durch die Umarmung des Vaters davon abhalten, zu seinem Versagen, zu seiner Schuld, zu dem, was er sich vorgenommen hat, zu stehen. Wie immer die Reaktion des anderen sein mag, wenn du dich dann entschuldigen willst, sie darf uns nicht davon abhalten, unseren Vorsatz des Schuldeingeständnisses und der Wiedergutmachung zu verwässern. So, wenn wir merken, okay, Luft ist nicht ganz so geladen, okay, dann muss ich vielleicht nicht alles so bekennen. Nein, das, was du dir vorgenommen hast, das, was dir der Heilige Geist gezeigt hat, das bekenne, bedingungslos, vorbehaltlos. Wir lesen dann, der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Obwohl es nicht dasteht, hat man fast den Eindruck, als ob der Vater nicht warten kann, die Schande und die Schmach des Sohnes so schnell wie möglich zu bedecken. Wir lesen nichts davon, dass er gewaschen worden ist, dass er andere Kleider angezogen hatte. Wir lesen nur, zack, der hat ein neues Kleid an. Der Vater macht deutlich, egal was du getan hast, es ist alles zugedeckt. In 1. Petrus 4,8 schreibt Petrus im Auftrag Gottes, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Und genau das tut der Vater. Mit einem neuen Gewand bedeckt er den dreckigen, heruntergekommenen Sohn. Er bedeckt diesen Sohn mit dem Kleid der Liebe und im neutestamentlichen Sinn betrachtet ist es das Kleid der Gerechtigkeit, mit dem Gott uns überkleidet, wenn wir zu ihm kommen, wodurch alles abgedeckt und überdeckt wird, was wir einst getan haben und was wir noch alles tun werden. Wenn wir vergeben, dann bedecken wir die Sünde des anderen. Wir machen sie unsichtbar, so als hätte sie es nie gegeben. Das ist echte, gelebte Vergebung. Vergebung ist die praktisch wirksam gewordene Liebe. Es ist die wirksam gewordene Liebe, die das Böse nicht zurechnet, die alles glaubt, alles duldet und alles hofft. Und dann sagt der Vater und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Der Sohn wird in seine Rechte als Sohn wieder eingesetzt. Der Ring ist der Ring der Macht, dass er wieder ein Siegel drücken kann, wieder Verträge abschließen kann, wieder handeln kann. Und er wird wieder eingesetzt. Er hat wieder Autorität und Vollmacht und damit das Vertrauen des Vaters. Eine neue oder erneuerte Beziehung ist so, als ob es den Bruch nie gegeben hätte. Der Vater gibt ihm keine Bewährungszeit. Er sagt nicht, jetzt komm mal an, jetzt tun wir dich mal wieder zurecht machen und dann darfst du als Knecht dienen und dann werden wir sehen, wie sehr du dich rehabilitiert hast. Und dann überlege ich mir, ob ich dir noch mal was ernsthaft Wichtiges anvertraue. Nein. Sofort wird er wieder eingesetzt. Wir wissen, dass es sich beim Gleichnis vom verlorenen Sohn um uns und den himmlischen Vater handelt, der uns als seine Kinder aufnimmt, wieder aufnimmt, wenn wir von ihm weggelaufen sind, annimmt und uns als Söhne wieder einsetzt. Aber Jesus sagt seinen Jüngern, dass er ihnen durch sein eigenes Leben ihnen ein Vorbild gegeben hat, dass sie aneinander handeln sollen, wie er an ihnen getan hat. Die Frage ist, wie hat er denn an ihnen gehandelt? Da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel, das wir uns zum Schluss noch anschauen. Petrus hatte seine Beziehung zu Jesus durch seine Verleugnung eigentlich zerstört. Aber Jesus ging am See Genezareth zu ihm hin und konfrontiert ihn und fragt ihn, Simon Petrus, hast du mich lieber als die anderen? Er spricht das an, was Petrus gesagt hatte vor der Verleugnung und was ihn letztendlich zu Fall gebracht hatte in der Verleugnung. Und Petrus sagt im Kleinlaut: Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dreimal geht es so hin und her. Und bei jedem Mal sagt Jesus: Weide meine Schafe, hüte meine Lämmer, hüte meine Schafe. Dreimal kommt die Wiederherstellung Petrus in sein Amt, damit das auch ja nicht vergisst. Der Vater setzt den Sohn ein und lässt ihm Sandalen anziehen. Vom Neuen Testament wissen wir, dass die Sandalen für die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums stehen. Aus der Waffenrüstung im Epheserbrief. Das bedeutet, der Sohn, der darf sich über sein Heil, über seine Rettung, über seine Erlösung, er darf sich über seine Wiederherstellung unbedingt freuen. Er muss sich nicht schämen, er darf darüber reden, er darf sie verkündigen. Leute, hört, was mir passiert ist, ohne Scham. Das ist die Auswirkung von Wiederherstellung. Als ich über die wirksame Vergebung nachgedacht habe, da hätte ich gerne gesagt, Gott vergibt bedingungslos. Hätte ich gerne gesagt. Aber diese Aussage wäre nicht wahr. Gott vergibt nicht bedingungslos. Gott vergibt gerne, ohne dass wir irgendetwas dafür tun müssen als Vorleistung. Sorry, Leute. Jetzt haben wir noch einen schönen Jingle auf der Aufnahme. Gott vergibt nicht bedingungslos. Die Bedingung ist, dass wir vergeben, weil uns vergeben worden ist. Im Vater unser lesen wir: Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Das ist die Bedingung. Gottes Vergebung ist daran geknüpft, dass wir als Folge seiner Vergebung anderen vergeben. Und wenn wir das nicht tun, dann wird seine Vergebung wirkungslos. Ist das angekommen? Wir reden hier über eine absolut ernsthafte Sache. Der ältere Sohn, der kommt jetzt auch noch, der vergibt seinem Bruder nicht, weil er meint, alles richtig gemacht zu haben. Und deshalb selbst keine Vergebung zu brauchen. Und wir haben bei uns in unseren frommen Kreisen durchaus auch die Tendenzen, dass wir alles richtig machen wollen. Und wenn wir alles richtig machen wollen, dann haben wir, meinen wir, das Recht, auch Vergebung zurückzuhalten. Weil wir haben es ja richtig gemacht. Ich bin ja nicht schuld. Vielleicht war der ältere Sohn schon schuld, dass der Jüngere weggegangen ist. Wir wissen es nicht. Die Bibel sagt es nicht. Und das ist das, was ich immer über die Jahre auch in unseren Kreisen immer wieder festgestellt habe. Dass wir dazu neigen, in Gesetzlichkeit zu verfallen, weil wir uns anstrengen, Gottes Willen zu tun, und wenn es uns da oder dort gelingt, ihn zu tun, dass wir uns besonders gut fühlen und dann meinen, das Recht zu haben, der anderen Vergebung und Versöhnung vorzuenthalten, bis die auch richtig zu Kreuze gekrochen sind, bis die auch richtig alles das tun, was wir von ihnen erwarten und fordern. Aber das hindert echte Versöhnung und Wiederherstellung. Und das ist das, was mich da am meisten traurig gemacht hat, wo ich gemerkt habe, ich kann, wenn mir nicht vergeben wird von jemandem und ich vor Gott Buße getan habe, dann kann ich gut weiterleben. Aber wie soll diese Person mit ihrer Unversöhnlichkeit weiterleben können? Es tut mir dann um diese Person leid, die mir nicht vergeben will und die eine Wiederherstellung der Beziehung nicht haben will. Deshalb möchte ich dich einladen, sei du kein älterer Sohn. Lass dir vom Heiligen Geist deine Erlösungsbedürftigkeit zeigen und tue Buße und vergib deinen Schuldnern. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich bin da noch überhaupt nicht so weit, ich habe noch keine Beziehung zu Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig leben soll, dann möchte ich dich einladen, dass du heute in die Arme des Vaters kommst und dich annehmen lässt, von ihm lieben lässt, von ihm bedecken lässt mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung, die er erfahrbar und spürbar und realisierbar gemacht hat in dem Tod Jesu. Er hat Jesus für dich sterben lassen, damit du in seine Arme kommen kannst, damit du mit ihm eine versöhnte Beziehung haben kannst. Egal, wo du steckst, ob du irgendwo hinter einem Monitor oder sonst wie an deinem Handy oder sonst wie steckst oder vielleicht sogar hier sitzt, Jesus lädt dich ein, lass dich in die versöhnenden Arme des Vaters hinein einschließen. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du versöhnte Beziehungen möchtest. Jesus, du hast uns gezeigt, wie Versöhnung passiert. Du hast es schon gelebt, nach deiner Auferstehung, vor deiner Himmelfahrt, in der Beziehung zu Petrus. Du hast ihm beide Arme hingestreckt und hast ihn wieder angenommen, hast ihn wiederhergestellt. Und Jesus, wir möchten von dir wiederhergestellt werden, wo wir in einer zerbrochenen Beziehung sind, zu dir oder zueinander. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, diese Schritte zu gehen, wirklich zu erleben, dass Beziehungen wiederhergestellt werden können, weil du in uns wirkst. Ich bitte dich darum, dass du uns da, wo wir schuldig geworden sind, zeigst, wo wir schuldig geworden sind. Da, wo an uns schuldig geworden ist, uns das zeigst. Dass wir nicht warten, bis dass jemand auf uns zukommt und uns um Vergebung bittet, sondern auch erste Schritte tun auf denjenigen hin, die Arme aufmachen. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst, unseren Stolz auf die Seite zu legen und wirklich uns zu demütigen und zu erleben, wie da, wo wir Schuld bekennen, auch Vergebung passieren kann. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns bei diesem Wiederherstellungsprozess von Beziehungen, die in Schieflage gekommen sind, die Risse bekommen haben, die auseinandergefallen sind, da wieder dran zu arbeiten, dass Dinge wieder zusammenkommen, die eigentlich mal gut waren, wo eigentlich mal Vertrauen war, wo eigentlich mal ein gemeinsamer Weg war. Jesus, ich bitte dich darum, dass du es tust, um deines Namens willen.